Einen schönen guten Tag und vorab, bevor irgendwas anderes gesagt wird, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Herbstmeisterschaft in unserem Tippspiel an dich.
Ja, auch von mir einen schönen guten Tag und vielen Dank.
Es tut vielen ein bisschen Dank. Weh, aber sehr gerne.
Jetzt vielleicht nochmal den letzten Spieltag, wie war da
Der letzte Spieltag war ein 4-4.
Okay, langweilig. Also dann jetzt mit einem vorne, oder?
So sieht's aus. 81 zu 80 steht's. Okay. Ja. Also hauchzart vorne.
Ja, ist okay, nehme ich. Nehme ich mit.
Okay, das glaube ich. Aber dafür führe ich im Torspiel.
Dein Vorsprung. Ja, gut, okay. Das muss ich eingestehen. Das ist auch wichtig. Ja.
Also unentschieden im Endeffekt. Ja, englische Woche. Schon das zweite Mal diese Woche hier. Nach Montag. Jetzt am Donnerstag auch.
Das ist hier ein harter Rhythmus, ja.
Ich könnte mich dran gewöhnen. Ja. Also, Freitag, Samstag, Sonntag Bundesliga, Montag Podcast, Dienstag, Mittwoch Bundesliga, Donnerstag Podcast, Freitag, Samstag Bundesliga. Finde ich gut. Ja.
Schlimmeres auf jeden Fall.
Ja, schon. Also, als ich Dienstag aufgestanden bin, musste ich mich auch erst nochmal so ein bisschen schütteln, ob jetzt wirklich schon wieder Bundesliga ist.
Ja.
Es ging mir dann doch alles ein bisschen schnell, aber gefällt mir.
Ungewohnt.
Ja, dann schnacken wir da gar nicht so lange rum, sondern fangen gleich mal an.
Ja, vor allem einen 17. Spieltag hat man ja normalerweise ja auch nicht Mitte, Ende Januar. Das ist natürlich auch nochmal ganz komisch, dass jetzt eigentlich die Hinrunde erst vorbei ist irgendwie.
Ja, das stimmt. Das noch unter der Woche, das ist ja... Ja. Alles ein bisschen komisch diese Saison.
Ja. Und zwar, es ging los Dienstag 18.30 Uhr, Gladbach zu Hause gegen Werder Bremen.
Ja.
Gladbacher gewinnen am Ende mit 1:0. Fällt, glaube ich, im Endeffekt so unter die Kategorie ein harter Arbeitssieg. Das 1:0 ist auch gefallen durch eine Standardsituation. In der 66. Spielminute war es dann Elvedi, der den Siegtreffer beschert für die Fohlen-Elf. Und ja, sehr ärgerlich aus Bremer Sicht, weil sie wirklich bis dahin eine grundsolide Leistung gezeigt haben. Sie haben den Gladbachern das Feld überlassen. Finde ich, ist auch nichts Verwerfliches dran und haben das aber wirklich sehr solide verteidigt, muss man einfach mal sagen. Gladbacher haben nicht viele Momente gefunden, wo sie wirklich durchkamen, wo sie wirklich durchkombinieren konnten und sie waren somit auch seltenst gefährlich vor dem Tor, bis eben zu jener 66. Spielminute, wo leider Elvedi deutlich zu viel Platz hatte. Also da war halt leider dieser eine Moment, wo die Bremer nicht ganz aufgepasst haben, haben dann die Gladbacher gnadenlos ausgenutzt. Und ja, Bremer hat danach ein bisschen mehr nach vorne gegangen. Rashica wurde eingewechselt und der hatte wirklich dann noch eine riesen Gelegenheit in der Schlussphase auf das 1:1. Den hätte er eigentlich nach meiner Sicht fast machen müssen. Er trifft allerdings nur den Pfosten. Da hat Sommer hat auch nur hinterher geguckt. Und hat, glaube ich, gebetet, dass der Ball nicht reingeht. Und sein Gebet wurde erhört. Rashica trifft also nur den Pfosten. Und ja, danach war es im Grunde besiegelt. Die Bremer konnten dann nicht nochmal irgendwie herrlich werden. Und so gewinnen die Gladbacher zu Hause mit 1:0. Auch eigentlich ein wichtiger Sieg für sie, dass sie da dranbleiben. Oben in jedem Fall.
Es spitzt sich da oben schon relativ zu, ne? Wenn ich mir das angucke, Dortmund 29 auf 4 und die Frankfurter auf Platz 8 mit 27.
Ja.
Das ist innerhalb von 2 Punkten, das ist schon sehr, sehr eng alles da oben. Ja, also ich würde schon sagen, glücklicher Sieg für die Gladbacher da. Im Endeffekt, die Bremer haben für mich dann, war zwar jetzt nicht ansehnlich für einen neutralen Zuschauer, aber fand ich dann schon ziemlich gut unterwegs. Lustige Geschichte noch im Spiel. Stand 37. Minute, gab es 2 gelbe Karten und beide für die Torhüter. Also jeweils Pavlenka auf der einen Seite und Sommer auf der anderen Seite waren die einzigen beiden Spieler, die in der 37. Minute mit Gelb verwarnt wurden. Beide auch mit ja, sehr, sehr komischen Ausflügen, dann so rund 20, 25 Meter vors Tor. Aber sonst gebe ich dir vollkommen recht, alles, was du gesagt hast. Die Gladbacher haben irgendwie nicht so richtig reingefunden in die Partie.
Ja.
Statistisch, sie hatten zwar mehr Ballbesitz, 59-41%, aber sowohl in den Torschüssen als auch in der Zweikampfstatistik führen die Bremer. Und das ist für mich dann eigentlich auch schon ein Indiz, dass die Bremer da mindestens einen Punkt hätten holen müssen. Aber wer das Tor nicht macht, hat auch nicht verdient, einen Punkt zu holen.
Das ist richtig, ja.
ja, ich würde gerne weitermachen mit der Dienstagabendkonferenz.
Mach das mal.
Bei mir auf der Liste steht das Topspiel ganz oben, Leverkusen-Dortmund. Etwas überraschend für uns beide, wir haben anders getippt, aber die Leverkusener haben zu Hause 2-1 gewonnen gegen Dortmund, konnten sich damit jetzt absetzen von Platz 4 und den Euroleague-Plätzen, sind jetzt 3 Punkte zwischen Leverkusen und Dortmund. Ich finde, sie haben es exzellent gemacht, haben ihre Stärken ausgespielt und die Dortmunder haben ja, die Stärken der Leverkusener nicht richtig eingeschätzt, denn das 1-0 fand ich Paradebeispiel dafür. Langer Ball, irgendwie über 40 Meter von Bailey auf Diaby in den vollen Lauf. Ja, da kommt Guerrero und Hummels, meine ich, war es, nicht hinterher, dann schiebt er ihn rein. Dann in der zweiten Halbzeit gleich Julian Brandt mit seinem ersten Saisontor. Auch sehenswert aus. Weitschuss aus 17, 18 Metern.
Ja, auch in der Phase, wo ich fand, wo Dortmund dann auch recht dann besser war, gerade nach der Halbzeit auch, fand ich, waren sie schon deutlich stärker.
Ja, und auch direkt nach dem Tor, da hätten sie eigentlich das 2-1 gleich noch nachlegen können.
Ja.
Ja, aber dann kam das Leverkusener Wunderkind, Florian Wirtz, der die letzten Spiele gefehlt hat und macht in der 80. dann das 2-1 für Leverkusen, aber auch wieder unglaublich viel Platz und sehr, sehr luftig verteidigt von Dortmund. Was für mich dann auch der ausschlaggebende Grund war, warum sie das verloren haben, weil sie defensiv im defensiven Umschaltspiel einfach nicht präsent genug waren und die Restverteidigung war zwar da, aber das Stellungsspiel, fand ich, war jetzt nicht so überragend, wie sie es schon mal gemacht haben, diese Saison.
Ja. Das stimmt.
Ja, was haben wir hier noch? Lass mich mal schauen. Ballbesitz im Zweikampf bei Dortmund. Torschussstatistik 23-16. Also fast 40 Torschüsse. Das ist auch mal eine Zahl. Alle 2 Minuten rund fliegt ein Ball Richtung Tor. Ja, war auf jeden Fall das ansehnlichste Spiel. Auf jeden Fall am Dienstag das ansehnlichste Spiel.
Das stimmt, ja. War aber jetzt vielleicht auch nicht so schwierig. Bei der Konkurrenz. Und zwar die Hertha BSC zu Hause gegen TSG Hoffenheim gespielt. Und die Hertha hat mit 0-3 verloren gegen Hoffenheim. Für mich ganz klar der Knackpunkt in diesem Spiel ist, in der 12. Spielminute bekommen die Herthaner einen Elfmeter zugesprochen, den Piontek verschießt. Und ja, ich glaube, hätte er den reingemacht, wäre das Spiel grundlegend schon mal anders verlaufen. Ein bisschen mehr Selbstvertrauen auf der Herthaner Seite. Ein bisschen mehr Spielglück vielleicht dann auch. Aber so kommt es, wie es dann kommen muss. In der 33. Spielminute gehen die Hoffenheimer mit 1-0 in Führung durch Sebastian Rudi, der aus 14, 15 Meter halb rechts zum Abschluss kommt. Der Ball ist abgefälscht auch. Also da auch etwas unglücklich und er segelt dann rein. Das 1-0 in der 33. Minute für Hoffenheim. Und dann ist es in der zweiten Hälfte Kramaric mal wieder. Der trifft in der 68. Spielminute mit dem 2-0 und nochmal Kramaric dann kurz vor Schluss mit einem sehenswerten Freistoß, der dann das 13-0 besiegelt. Und ja, torschussmäßig die Hertaner leicht vorne mit 13-11. Sie sind aber auch, meine Lieblingsstatistik wieder, 4 Kilometer weniger gelaufen. 113 Kilometer sind die Hertaner gelaufen. Wenn ich da mal an Union Berlin denke, die teilweise auf 126, 127 kommen, ist das ja fast schon unterirdisch, was die laufen. Also ich frage mich, also was sie überhaupt machen im Spiel. Ja.
Oh. Okay. Laufen ja, auf jeden Fall nicht.
Ja, laufen auf jeden Fall nicht. Wenn jeder mehr als 1 Kilometer weniger läuft, das ist schon, also finde ich schon ordentlich, ja. Wenn man das, da jetzt die richtig, ja? Unioner gegenüberstellen würde, ja.
Es ist schon das ist krass, ja.
Ja, und so die Berliner einfach in diesem Spiel 3 Tore gefangen, vorne fehlt es ihnen einfach an, weiß ich nicht, Genauigkeit im letzten Drittel, an, weiß nicht, da fehlt es wirklich an vielen, vielen Sachen. Sie müssen gucken, dass sie da schleunigst rauskommen. Und weiß gar nicht, wie sicher der Arbeitsplatz von Bruno Labbadia noch ist. Ich glaube, du hattest ja vorher angekündigt, dass das letzte Spiel von Herrn Hoeneß sein könnte.
Ja, da habe ich mich ein bisschen vertan. Ja,
kleiner Befreiungsschlag. Hätte jetzt natürlich das letzte für Herrn Labbadia sein können, aber sie halten noch dran fest. Finde ich auch ein wenig überraschend. Also ich hätte gedacht, dass da die Zündschnur deutlich kürzer ist. Aber...
Ja. Aber lass uns mal kurz bei Hertha bleiben. Also ich finde, die individuelle Klasse ist ja schon da. Also ich meine, da sind ja jetzt keine...
Voll, ja. Also das, ja.
Die Einzelspieler können ja in jeder Bundesliga-Mannschaft ab Platz 6, 7 mitspielen. Ja. Aber das Mannschaftsgefüge, also ich sehe da keine Mannschaft auf dem Platz.
Ja, das ist richtig.
Fußballerisch Mateusz Kunja natürlich mit Abstand. Der Beste und der dann auch immer irgendwie Schwung bringt. Aber wenn seine Mitspieler offensiv jetzt nicht so ansatzweise so stark sind wie er, dann ist es halt auch ein bisschen dünn und nur er und Matteo Grandussi oder wie auch immer man ihn ausspricht, mein Französisch ist, wie man weiß, nicht das Beste. Ja, finde ich, fehlt halt offensiv schon. Und wenn man dann defensiv halt auch noch 3 Dinger kassiert von einer Mannschaft, die in der gleichen Tabellenregion unterwegs ist, dann, ja, weiß ich nicht, wo da das Problem, ob dann das Problem wirklich Bruno Labbadia ist oder ob das vielleicht ein Mentalitätsproblem ist, würde man jetzt bei einem Pay-TV-Sender in Deutschland sagen. Ohne Werbung zu machen.
Ja, schwierig auf jeden Fall.
Aber ja, wir können auch gerne nochmal auf die andere Seite kommen, weil die Hoffenheimer haben wir ja letzte Woche schon so angerissen, dass seit dem Bayern-Spiel, beziehungsweise seit dann auch irgendwann André Kramaric an Corona erkrankt ist, gab es halt so einen großen Knick. Und jetzt trifft Kramaric wieder und die TSG gewinnt. Die Frage an dich, sind die Hoffenheimer wirklich von André Kramaric komplett abhängig?
Scheint ja so zu sein auf jeden Fall, ja. Wobei sie natürlich auch in dieser Saison auch einfach hinten viel zu schwach waren, wofür er natürlich alleine jetzt nicht verantwortlich gemacht werden kann, ja. Also oftmals haben sie dann vielleicht auch mal 3 geschossen, haben aber auch im Gegenzug 4 gefangen oder hätten jetzt nicht 3 fangen können. Dann bringt es nichts, wenn er vorne seine Tore macht. Demnach sehe ich es dann eher als schon so als mannschaftliches Problem an. Zumal sie ja, was man, ich finde, auch immer beachten muss, unglaubliches Verletzungspech haben.
Ja.
Und ich finde, das ist dann schon halt auch ein Faktor, ja. Wenn du wirklich sagen musst, das sind wirklich 8, 9, 10 Spieler, die dir halt einfach fehlen, was auch potenzielle Spieler sind, die du immer mal für eine Startelf berücksichtigen würdest, dann, ja, wird es schwierig auf jeden Fall.
Und da jetzt anknüpfen daran, das beste Beispiel ist für mich Kevin Vogt. Spielt mit einer verletzten Hand. Ich weiß jetzt nicht genau, was er da jetzt.
Stimmt,
hat, ob da irgendwas angeknackst war. Und dann verletzt er sich in Berlin halt nochmal und muss dann auch wieder ausgewechselt werden. Also verletzungstechnisch ist die TSG vor allem defensiv ja, sehr beeinträchtigt. Das muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Das stimmt.
Ja.
Ja, ich würde sagen, genug geredet über Hertha und über Hoffenheim. Machen wir doch mal weiter mit dem letzten Spiel am Dienstag. Das fand in Mainz statt. Die Mainzer hatten Wolfsburg zu Gast und haben mit 0-2 verloren. Zu Hause gegen Wolfsburg. Erstmal auf die Tabellenkonstellation. Es wird düster in Mainz, weil die direkte Konkurrenz auf Platz 15 und 16, wie wir dann später noch hören werden, gepunktet hat. Ja, es wird sehr, sehr düster. Wollen wir erst mal auf das Spiel schauen, denn in der ersten Halbzeit gab es wie schon mal in dieser Saison keinen einzigen Schuss aufs Tor beider Mannschaften. Also das andere Spiel, wo das war auch mit Mainzer Beteiligung. Ich meine, es war sogar Mainz gegen Hertha.
Ja, es war in Berlin, ja.
Als es über 90 Minuten keinen Schuss aufs Tor gab. Ja, immerhin gab es dann in der zweiten Halbzeit ein paar Schüsse aufs Tor und zwei davon waren auch drin. Das erste macht Bartosz Biolek nach einem unfassbar guten Pass von Maxi Arnold. Also, der war schon ziemlich stark. Da musste ich auch zwei, dreimal hingucken, ob er den so gesehen hat, beziehungsweise ob der nicht eigentlich auf Weghorst sollte und ein bisschen verrutscht ist. Aber im Endeffekt ein guter Ball und damit komplett Mainz, die komplette Mannschaft ausgehebelt. Biolek steht alleine vor dem Tor und macht ihn dann rein. Und dann in der 79. ist es Wout Weghorst, der einen Fehler von Alex Hack ausnützt und auch alleine aufs Tor zuläuft und die dann auch souverän reinlupft. Ja, also die Mainzer, ja, viel zu passiv. Und dann, wenn man in dieser Situation ist, darf man halt auch nicht einfach so Einladung verteilen. Wie sie es da gefühlt jede Woche machen. Weil in der Bundesliga sieht man ja, rächt sich das auch relativ schnell. Und offensiv war es jetzt auch ja, nicht so das Gelbe vom Ei von den Mainzern.
Ja, Bo Svensson ja wieder sehr defensiv auch aufgestellt, mit der Fünferkette hinten, glaube ich, wie in Dortmund auch schon. Und ja, ich glaube, er hat ein bisschen auch auf das Spielglück gehofft, wie sie es ja auch in Dortmund dann hatten. Da kam ja allerdings nicht zum Tragen, zumindest bis zur 65. schon, ja. Ab da dann leider nicht mehr.
Ja, aber das Offensivproblem wird ja, glaube ich, tendenziell eher noch größer. Wie wir ja heute, glaube ich, von offiziellen Seiten aus England erfahren haben.
Ja, ich glaube, das Gerücht ging schon ein paar Tage zumindest rum.
Ja. Nämlich Jean-Philippe Mateta, die von mir angesprochene Ketchup-Flasche, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Folgen ich mich dazu hinreißen lassen habe, wechselt für 1,5 Jahre erstmal auf Leihbasis in den Süden von London zu Crystal Palace. Die Mainzer bekommen eine Leihgebühr von 3,5 Millionen Euro. Und die Londoner haben dann im Sommer 22 eine Kaufoption von 14 bis 17 Millionen Euro. Da ist jetzt nicht genau rausgesickert, wie hoch die nun ist. Also man kann sie so auf rund 15 Millionen betiteln, die Kaufoption. Der mit der torgefährlichste Mainzer, würde ich sagen, diese Saison.
Ja, wobei er tatsächlich auch seine Hochs auf jeden Fall, aber er hatte dann auch Tiefpunkte, wo er im Grunde auch dann mal 90 Minuten, da hätten sie auch zu 10 spielen können, so, er war halt im Grunde einfach nicht existent, ja, er sich irgendwo versteckt in der Eckfahne oder sowas und war halt einfach nicht, hat halt nicht am Spiel teilgenommen, ja, das gab es halt bei ihm auch immer wieder.
Ja, klassischer Stürmer eben. ist er ja nicht der Einzige. Und dann haben sie aber im Gegenzug haben sie sich noch verstärkt, beziehungsweise verbreitert, sagen wir so. Sie haben von der Eintracht aus Frankfurt Dominik Kohr bis zum Saisonende ausgeliehen. Das stand am Montag schon fest. Also den Deal hat man am Montag schon unter Dach und Fach gebracht. Das ist aber nur für ein halbes Jahr, also bis zum 30.06.21. Ja, ich bin gespannt, ob der Herr Kohr in Mainz mehr Einsatzzeit bekommt als in Frankfurt. Da war es ja auch sehr rar mit Einsätzen.
Ja, bin ich mir auch noch nicht so sicher. Weil sie auf der Position im Mittelfeld auch ein paar Leute haben, ob er da sich durchsetzen kann tatsächlich. Zumindest wurde er jetzt schon mal gegen Wolfsburg auch eingewechselt, meine ich.
Ja.
Und ja, mal sehen.
Ja, da kann man nur die Worte von Freddy Bobic benutzen. Der ist nämlich, der gesagt hat, dass man im Sommer die Situation eben neu bewerten muss um Dominik Kohr. Und ja, ich denke, das ist auf jeden Fall das Richtige, abwarten, ob er seine Einsatzzeit bekommt und wie er sich macht. Ja. Und dann, ja, sieht man weiter.
Yes. Dann kommen wir doch zum Mittwoch, und zwar mit der Partie um 18.30 Uhr FC Schalke 04 gegen den 1. FC Köln. Typisches 6-Punkte-Spiel. Und wir hatten es vorher angesprochen, dass es ja eine zähe Kost werden dürfte. Dadurch, dass natürlich auch um 18.30 Uhr als alleiniges Spiel stand, konnte man dann volle 90 Minuten genießen. Und ich muss ich eingestehen, dass es an sich ein ganz ansehnliches Spiel war. Nicht aufgrund großer fußballerischer Klasse jetzt, aber tatsächlich war es nicht viel mit Abtasten, sondern wir haben sich beide Mannschaften von Anfang an auch immer mal wieder in den Strafräumen gezeigt. Was natürlich dann auch mit fehlender Abwehrarbeit natürlich zusammenhängt, aber für einen neutralen Zuschauer ganz angenehm zu gucken ist dann. Ja, also es ging tatsächlich teilweise hin und her, es waren auf beiden Seiten Chancen. Und das fand ich schon mal ganz angenehm, muss ich eingestehen tatsächlich. Im Endeffekt gewinnen die Kölner auf Schalke mit 2:1, was natürlich die Sorgen in Schalke größer werden lässt. Sie sind 18. in der Tabelle mit 7 Punkten und haben 8 Punkte Rückstand auf den 1. FC Köln, auf den Relegationsplatz, Platz 16. Das ist schon amtlich, also 8 Punkte ist schon ordentlich. Dann aber kurz zum Spiel. Die Kölner sind mit 1:0 in Führung gegangen durch Zichos in der 31. Spielminute. Du hattest ja vorher gesagt, glaube ich, das 1:0 wird ganz wichtig sein. War es auch. Ja. Also die Schalker es war eigentlich ein ausgeglichenes Spiel. Die Schalker hatten auch vorher ganz gute Möglichkeiten, hätten auch ein Ding machen können. Die Kölner auch, letztendlich waren es dann die Kölner. Und aus der Halbzeit, fand ich, kamen aber die Schalker deutlich stärker, haben viel mehr Druck gemacht und hatten das Spiel tatsächlich, wie ich fand, auch unter Kontrolle. Die Kölner sich hauptsächlich auf die Abwehrarbeit dann verlassen. Und so kam Hoppe, der Goalgetter der Schalker zum Ausgleich in der 57. Spielminute zum 1:1. Und danach wirklich weiterhin die Schalker eigentlich am Drücker, wie ich fand. Und für sie war es halt leider so, dass sie die 3 Punkte deutlich mehr gebraucht haben als die Kölner. Die Kölner haben sich auch gesagt, 1:1, den einen Punkt nehmen wir im Notfall mit, wir müssen jetzt hier nicht auf Sieg spielen, weil sie halt einfach punktemäßig in der Tabelle halt vorne sind. So haben die Schalker dann hinten raus aufgemacht und haben wirklich alles nach vorne geschmissen. Und dann ist es in der 93. Spielminute durch einen Konter Thielmann, der das 2:1 für die Kölner schießt und somit die Schalker noch tiefer in die Krise stürzt. Ja, man kann wieder sagen, die zweite Halbzeit bei den Schalkern lässt hoffen, aber das hat man schon oft gesagt, wie ich fand, ja, und ja. Ich glaube, Lothar Matthäus war es auch, der bei Sky gesagt hat, ja, immer diese Aussagen, ja, die 20 Minuten waren ja gut, die 30 Minuten war gut, die Halbzeit war gut, ja, es hilft nicht, ein Spiel dauert 90 Minuten und nicht eben nur 20, 45 oder 30, wo er natürlich auch recht hat, aber ja, ich weiß immer nicht, woher das kommt, dass man nur zeitweise so auftritt, wie man auftreten will oder wie es halt irgendwie passt, ja, ist schwierig.
Ja, schwierig. Also, wenn du jetzt mindestens schon mal einen Punkt mehr holen musst in der Rückrunde als in der Hinrunde, Das gestaltet sich ja schon mal schwierig. Und wenn man dann auch, wie du schon angesprochen hast, das nicht über 90 Minuten hinkriegt, wenn man eine einigermaßen gute Leistung hinzubekommen, also sie müssen ja jetzt nicht den Fußball ihres Lebens spielen, 90 Minuten lang, das erwartet ja keiner von ihnen, aber dass sie eben halt mal eine konstante Leistung bringen, die über 90 Minuten zeigen und nicht so ja, Ups and Downs und dann ja, so große Sprünge drin haben.
Ja.
Naja, also es wird düster auf Schalke, also noch düsterer. 8 Punkte Rückstand auf Köln. Muss man oft sagen, um es erstmal so zu realisieren. Mhm. Also, ja, ich weiß nicht. Also der Heilsbringer ist ja Sead Kolasinac, der ja gekommen ist, gleich die Kapitänsbinde übernommen hat. Also wirklich ein richtiger Mentalitätsspieler und er kann wirklich, also finde ich, die Mannschaft auch mitreißen, von der Einstellung her zumindest. Aber so langsam müssen die Ergebnisse halt dann auch wirklich mal kommen. Da gibt es jetzt auch nichts drum rum zu reden, wenn sie jetzt, das war schon das Spiel, was sie hätten gewinnen müssen. Wenn ich jetzt mal so einen Blick nach vorne werfe, wird es nicht leichter. Jetzt kommt, geht es gegen München, dann Leipzig, Union und Dortmund. Also es geht Schlag auf Schalke. Ja. Und das sind ja alles jetzt potenziell 4 Spiele, wo sie ja, meiner Meinung nach nicht der klare Favorit sind. Also es wird wirklich hart. Das braucht jetzt erstmal Durchhaltevermögen für die Schalker in den nächsten Wochen und auch ein bisschen müssen ein bisschen auf die Konkurrenz hoffen, dass die jetzt nicht noch weiter wegzieht, weil dann kann man das wirklich schon in den nächsten 4 Spielen fast schon verspielen. Und ich weiß auch nicht, ob man dann offensiv zumindest die ganze Hoffnung auf den jungen Hoppe legen kann, der zwar jetzt in den letzten 3 Spielen 5 Tore gemacht hat, aber ist halt auch erst 19 und ob er das jetzt so die Rückrunde durchhalten kann, weiß ich nicht. Wenn er es schafft, ist für Schalke auf jeden Fall ein großer Trumpf. Aber natürlich, es ist das große Manko, dass sie die Leistung halt nicht über 90 Minuten abrufen können.
Ja. Wir hatten es ja am Montag ganz kurz angesprochen. Klaas-Jan Hünteler ist für die Halbserie auf Schalke zurück und soll versuchen, den Abstieg zu verhindern. Er war jetzt aber noch am Knöchel leicht verletzt, deswegen er gegen Köln noch nicht zum Einsatz kommen konnte. Soll jetzt aber, heute hat er anscheinend schon wieder leicht trainiert und mal gucken, ob er dann am Wochenende gegen die Bayern einsatzbereit wäre. Aber ich weiß nicht, wie viel man von ihm tatsächlich noch erwarten kann. Er ist auch nicht mehr der Jüngste und ja, so ein Torriecher irgendwie ja schon, klar. Aber weiß nicht, dass er da alleine irgendwie Bäume ausreißt in dem Alter, das glaube ich, braucht man nicht erwarten tatsächlich.
Ja, vielleicht auch so vom Menschlichen her, dass man da noch einen Leader reinholt, der wirklich eine unfassbare Erfahrung hat.
Ja.
Das kann ich mir schon vorstellen, dass das auch dann so ein bisschen der Hintergedanke ist. Er kennt Schalke, er kennt den Verein, er kennt die Leute, von daher passt es, aber ist halt auch schon etwas in die Jahre gekommen. Ob er jetzt dann letztendlich der Heilsbringer sein wird, bleibt auch abzuwarten. Aber ja, ich glaube vom Menschlichen, von der Führungsstärke ist es auf jeden Fall ein großartiger Transfer für die Schalker, jetzt in dieser schweren Phase. Ja, mal schauen, was er so in den nächsten 2-3 Wochen macht, wenn er dann auch richtig fit ist, ob er dann die Schalker zum einen oder anderen Sieg führen kann. Ja.
Das stimmt, ja. Zum Abschluss noch zu Schalke habe ich noch einen kleinen Funfact. Und zwar, es gibt eine Tabelle, da ist Schalke nicht letzter. Und zwar ist das die Tabelle des Corona-Zeitalters. Also quasi nach dem Restart. Okay. Ob im Mai oder sowas war es, letzten Jahres. Da ist Schalke nicht letzter. Denn sie haben 9 Punkte geholt seitdem in 25 Spielen. sind auf Platz 18 zwar in dieser Tabelle. Jetzt könnte man denken, dann sind sie ja eigentlich letzter. Aber ja, da sind noch zwei Teams dahinter. Und zwar Fortuna Düsseldorf und der SC Paderborn. Ja, ja,
aber die hatten noch keine 25 Spiele, zwar, oder?
Richtig, die hatten beide 9 Spiele. Fortuna Düsseldorf mit 8 Punkten, also sie sind ganz nah dran. Ja. Oh. Auf Platz 19, auf Platz 20 der SC Paderborn mit 4 Punkten nur. Also das sind jetzt kleiner Mutmacher. In der Tabelle ist Schalke nicht letzter. Zwei Teams dahinter. Natürlich auch vor ihnen sind Arminia Bielefeld mit nur 16 Spielen und der Stuttgart auch vor ihnen mit 16 Spielen. Aber gut.
Okay. Immerhin, ne? Ob das jetzt so Mut macht, dass man da gerade noch so vor zwei Absteigern steht. Aber immerhin sind sie nicht letzter. Schöner Fakt. Den merke ich mir vielleicht mal, wenn ich vielleicht nochmal irgendwann verwende. Ja, kommen wir zu zwei Mannschaften, die mit dem Abstieg erstmal nichts zu tun haben und ich glaube auch auf die Saison gesehen mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Es handelt sich um den Sportclub aus Freiburg und die Eintracht aus Frankfurt. Das ist das nächste Spiel, was ich auf meiner Liste habe. Sie haben sich beide friedlich 2-2 getrennt. Die Frankfurter damit immer noch 3 Punkte vor Freiburg auf Platz 8, Freiburg 9. Die Hinrunde in der ersten Tabellenhälfte abgeschlossen. Für beide Ziel erreicht. Also die Frankfurter wollen ja nach Europa. Die Freiburger geben sich ja jede Saison als Saisonziel den Klassenerhalt aus. Wobei man da auch schon, finde ich, jedes Jahr aufs Neue eher tief stapelt. Aber ja, kommen wir zum Spiel. Die Frankfurter sind früh in Führung gegangen durch Armin Younes in der 5. Minute. Waren die bessere Mannschaft, müssen eigentlich auch nachlegen, das zweite machen. Die Chancen waren da. Aber wie ihr hört, haben sie es nicht. Kam die 32. Minute und ich hatte so das Gefühl, dass sie das Abwehrverhalten bei Dortmund abgeguckt haben. Also das war genauso luftig wie die Borussia einen Tag zuvor. Roland Salahi macht den Ausgleich in der 32. Springen wir in die zweite Halbzeit. Ein Joker-Tor für den SC und das kann ja eigentlich nur einer machen. Nämlich der Top-Joker der Bundesliga, oder nicht?
Das stimmt.
Nils Petersen. Er war, wie lange war er auf dem Platz? Nicht lange auf jeden Fall. Ein paar Minuten, wenn überhaupt.
Ja.
Nach einem Freistoß kriegen die Frankfurter den Ball nicht weg, köpfen da 3-4 Mal im Strafraum hin und her. Und dann ist der Fuchs wieder da, löst sich frühzeitig vom Verteidiger. Und ja, sehenswert mit so einem halben Seitfallzieher. Macht er das 2-1, das zwischenzeitliche 2-1. Ehe dann ein sehr kurioses Eigentor durch Kevin Schlotterbeck zustande kommt, der den Ball, der einen Schuss von Kamada eigentlich gut blockt, aber dann sehr viel Pech hat, denn der Ball springt an seinen Körper, weil er im Fallen den Ball blockt und durch den Schwung, den er hat, geht der Ball dann ins Tor zum 2-2, was für mich unterm Strich, kann man schon sagen, dass es verdient ist, wenn die Eintracht nämlich das 2-0 nicht macht, behalten die so die Freiburger im Spiel, die nutzen dann ihre Chancen, die sie dann natürlich im Laufe des Spiels bekommen, haben sich gut reingearbeitet, die Freiburger. Haben das Spiel sogar gedreht. Naja, und dann machen die Frankfurter den Ausgleich. Also ich finde schon verdientes Unentschieden, wobei vielleicht noch ein Tick eher Richtung Frankfurt tendiert. Statistisch gesehen viel mehr Ballbesitz, 62-38 für Frankfurt, 3 Torschüsse mehr und im Zweikampf auch den Ticken besser, aber ich nehme es schon mal vorweg, der SC ist 5 Kilometer mehr gelaufen über die Distanz. Ja. Ob das jetzt ein ausschlaggebend war, dass sie unentschieden spielen, also nicht. Aber ja, ich finde, ja, schon ein gerechtes Unentschieden, beide zufrieden damit. Ein guter Saisonabschluss für beide.
Ja, kann ich im Grunde nur so unterschreiben. Sehe ich in jedem Fall ähnlich, sind jetzt auch Tabellennachbarn dann, die Frankfurter wurden von Gladbach überholt, jetzt mit 27 Punkten, aber du hast ja vorhin schon angesprochen, Platz 4 bis 8, innerhalb von 2 Punkten alles, also da kann sich an einem Spieltag im Grunde alles drehen. Demnach, glaube ich, sind die Frankfurter in so einer Lauerstellung auch ganz zufrieden mit der Hinrunde am Ende.
Das auf jeden Fall.
Ja. Dann bleiben wir in der oberen Tabellenregion. Und zwar sind wir nun bei der Partie RB Leipzig gegen den 1. FC Union Berlin. Und es war auf jeden Fall ein ganz schönes Spiel, würde ich sagen. Die Unioner wie gewohnt tief gestanden, auf ihre gewohnte Art auf Konter gesetzt. Wieder mal, ich hatte es eben schon angesprochen, sehr, sehr viel gelaufen. Ich glaube, letzte Woche am Wochenende waren es um die 126, 127, diesmal auch wieder 126 Kilometer. Und ich hatte noch angesprochen, wie es denn ist bei Unionern, wenn die mal im Europacup dann alle 3 Tage ein Spiel haben, ob sie es abrufen können. Und wir sehen. Sie haben am Wochenende gespielt, sie haben jetzt gespielt am Mittwoch und sie können es abrufen. Mal gucken, was sie jetzt am Wochenende wieder abrufen können. Also wirklich Chapeau für diese Laufleistung. Echt super. Am Endeffekt gewinnen aber die Leipziger mit 1-0 und das, wie ich finde, auch durchaus verdient. Sie waren im Endeffekt auf jeden Fall die stärkere Mannschaft, haben gut Druck aufgebaut, vor allem auch in der ersten Halbzeit wirklich viel in der Hälfte der Unioner gemacht, waren wirklich dauerhaft am Drücker. In der zweiten Halbzeit zu Beginn nicht so ganz daran anknüpfen können, wie ich fand. Am Endeffekt war es dann in der 70. Spielminute Forsberg, der das 1-0 macht. Und danach waren sie auf jeden Fall auch näher am 2-0 als die Unioner an dem Ausgleichstreffer. Demnach spreche ich auf jeden Fall von einem verdienten Sieg. Auch 16-4 Torschüsse für die Leipziger. Sie haben, was ich wirklich bemerkenswert finde und was, wo ich dann vielleicht doch sagen muss, ob dieser Rhythmus den Unioner noch nicht ganz zugutekommt, ist die Zweikampfquote. Die Leipziger haben 67% der Zweikämpfe gewonnen. Das finde ich sehr untypisch für die Berliner, dass sie so viele Zweikämpfe verlieren. Da muss ich tatsächlich zweimal gucken, als ich das gesehen habe. Natürlich auch deutlich mehr Ballbesitz auf Seite der Leipziger und somit ein 1-0 völlig gerechtfertigt. Hätte auch vielleicht ein 2-0 sein können. Hätte ich auch unterschrieben.
Ja, das ist auf jeden Fall. Leipzig hat viel mehr investiert. Bei Union gab es da eigentlich so chancentechnisch dann in der Nachspielzeit die eine oder andere. Ja. Also ja, gehe ich komplett mit. Vollkommen verdienter Sieg für Red Bull. Ja, ich hätte noch einen Einschub zu letzter Woche. Da haben wir ja drüber geredet, dass Hübner gegen Amiri angeblich rassistische Äußerungen geäußert hat. Also, ich habe gerade wieder eine Eilmeldung bekommen. Es ist unglaublich, dass die Eilmeldungen immer zu dieser Zeit kommen. denn der DFB hat Hübner für 2 Spiele gesperrt. Und außerdem muss er eine Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro bezahlen. Jedoch konnte der Rassismusvorwurf nicht nachgewiesen werden. Deshalb 2 Spiele und 20.000 Euro Geldstrafe für Hübner bei Union. Das ist schon mal für den Hinterkopf für das Tippspiel, falls es ausschlaggebend ist.
Okay.
ja, zum Spiel fand ich, ist meiner Meinung nach alles gesagt worden. Deshalb würde ich jetzt gerne mit einer großen Überraschung weitermachen. denn die Arminia aus Bielefeld hat zu Hause gegen den VfB Stuttgart 3-0 gewonnen. Ja, das ist meine Ansage gewesen gegen die Konkurrenz da unten, vor allem gegen Mainz und Schalke. Denn die Arminia ist jetzt 10 Punkte sogar weg von dem direkten Abstiegsplatz, aber nur 2 von Köln auf dem Relegationsplatz. Ja, zum Spiel. Ja, der VfB dominiert, hat mehr Ballbesitz, spielt aber die Chancen nicht zu Ende. Ehe dann in der 27. Minute Klos sein erstes Bundesliga-Heimtor für Arminia Bielefeld erzielt. Da dachte man dann schon, dass das Spiel jetzt genauso weiterläuft. Die Bielefelder bleiben weiter defensiv. Der VfB wird irgendwann seine Chancen bekommen. Dann ging es erstmal in die Halbzeit. Nimmt man sich sehr viel vor, ehe dann 2 Minuten nach der Halbzeit die Arminia wieder zuschlägt, da in persona Marc-Oliver Kempf, der eine Flanke von Ritsu Doğan unfreiwillig ins eigene Tor abfälscht. Ja. mit der Hüfte, ne? Also hüfthoch hat er ihn quasi abgeschossen, kann man sagen. Das war dann der endgültige Knackpunkt bei den Stuttgartern. Dann hatte man noch eine Riesenchance durch Kalajdzic, den aber Ortega mit dem Fußgelenk oder mit der Hacke im Fallen hält. Auch ein super Reflex. Und natürlich auch das Glück auf seiner Seite gehabt. Und dann ist es in der 86. Minute. Es ist doch endlich passiert. Ritsu Doğan macht das Tor. Ist sein drittes Bundesliga-Tor gewesen. Macht dann damit endgültig den Deckel drauf. War offensiv bei den Bielefeldern natürlich wie so oft der herausragende Mann. Eine Vorlage, ein Tor. Spielerisch auch der Beste im Team. Der Bielefelder. Und somit, vielleicht etwas unglücklich für den VfB gelaufen. Ich kann mich schon damit anfreunden, dass die Bielefelder verdient gewonnen haben. Vielleicht in der Höhe jetzt nicht ganz, das ein oder andere Tor zu hoch, aber wer die Chancen so eiskalt nutzt, gewinnt für mich verdient.
Ja, wie ich das gesehen habe, auch wirklich eine sehr abgezockte Leistung. Stuttgarter haben da gegen das Abwehrbollwerk auch gerade in der ersten Halbzeit da nicht viel machen können und dann haben sie natürlich, wie du eben schon angesprochen hast, die Chancen auch einfach sehr konsequent genutzt und das hat es den Stuttgarter nicht leicht gemacht.
Vielleicht ein Problem, was die Stuttgarter hatten, war, dass sowohl Silas Bamangituka und auch Nicolas Gonzalez beide gelb gesperrt waren. Das hat man dann in der Offensive schon ein bisschen gemerkt, dass die beiden torgefährlichen Spieler nicht dabei waren.
Ja.
Aber passiert. Gehört dazu. Tatsächlich.
Ja. Dann schließen wir den Spieltag mal ab. Und zwar mit Augsburg gegen den FC Bayern München. Ja, die Münchner gewinnen durchaus glücklich mit 1-0. Ich glaube, du hast letzte Woche schon mal angesprochen, dass wenn Neuer nochmal zu 0 spielt, dass er dann den Rekord von Kahn einstellt.
Ja, so mit gefährlichem Halbwissen habe ich es mal in den Raum gestellt.
Genau, und es ist, du hattest natürlich recht.
Ja, wie soll es denn noch sein?
Wenn ich die Zahl richtig habe, müsste es zum 196. Mal hat er zu 0 gespielt. Und zieht damit mit Oliver Kahn gleich. Zum Spielverlauf. Die Bayern in der ersten Halbzeit wirklich sehr dominant. Deutlich das stärkere Team, hatten auch hier und da wirklich gute Möglichkeiten. Gehen durch Robert Lewandowski und einem Foulelfmeter in der 13. Spielminute mit 1-0 in Führung. Und sie hatten danach wirklich sehr, sehr gute Gelegenheiten, haben aber keine von denen genutzt. So ging es mit 1-0 in die Halbzeit. Und aus der Halbzeit kamen die Augsburger dann deutlich frecher und aktiver tatsächlich. Ich meine, auch in der zweiten Halbzeit haben die Augsburger auch, was die Torschussstatistik und so weiter angeht, gewonnen. Ja, sie haben aber leider das nicht wirklich in Bares ummünzen können. Ganz große Gelegenheit natürlich in der 76. Spielminute der Handelfmeter. Den Finn Bogason, der wurde gerade einige Minuten vorher eingewechselt. Leider verschießt. Neuer war schon in der anderen Ecke, lag im Grunde schon da. Und der Finn Bogason schießt ihn an den Pfosten. ja, wirklich sehr unglücklich für die Augsburger und die Münchner im Glück. Auch danach die FCA wirklich am Drücker und drauf und dran, das 1:1 zu erzielen, und die Münchner das einfach wieder wie am Wochenende gegen Freiburg hinten raus sich erzittert, dieses Ding. Haben wirklich wieder nur teilweise die Bälle auch von hinten rausgeschlagen und haben das Ding dann versucht, da irgendwie wegzuverteidigen. Im Endeffekt damit Erfolg, sie spielen mal wieder zu null, ist dann jetzt nach vorher zwei Niederlagen im Pokal und gegen Gladbach jetzt zwei Siege in Serie, zwei Zittersiege, aber immerhin, und die Augsburger auf einer leichten Talfahrt, ich glaube, sie haben jetzt drei Spiele nacheinander verloren. Und ja, mal sehen, wie sie das jetzt stoppen können. Da sie, glaube ich, auch jetzt, das Programm hat es, glaube ich, für die Augsburger auch in sich, die nächsten Spiele. Also auf jeden Fall Union Berlin kommt jetzt auch, dann Dortmund, dann Wolfsburg. Also auf jeden Fall auch keine leichten Gegner.
Es ist schon ärgerlich. Also da war definitiv mehr drin für die Augsburger. aber erstmal dem Spielverlauf nach. Es kann ja nicht sein, dass die Bayern nach dem 1-0 das 2-0 nicht machen. Wir waren ja da, also die erste Halbzeit waren es wieder die typischen Bayern, wie wir sie aus der letzten Saison vor allem kennen.
Ja, dominant nach vorne. Dass sie halt die Tore halt nicht gemacht haben, ja.
Ja, aber ich verstehe es nicht, woran das jetzt plötzlich liegt. Dass sie ja dann das Tor halt einfach nicht treffen. Nur diesmal hatten sie dann halt in der zweiten Halbzeit das Spielglück so ein bisschen auf ihrer Seite. Dass Finn Bogason den Elfmeter dann ein bisschen zu genau schießt an Pfosten. Dass die Augsburger dann das Tor genauso wenig treffen. Da war schon mehr drin für den FCA. Zu Hause gegen Bayern hätte man den Punkt natürlich sehr gerne mitgenommen. Manuel Neuer, also ich habe heute gehört, also auch nur von einem Kumpel, dass er nach dem Spiel gefragt wurde, woran das denn liegt, dass die Münchner so für ihre Verhältnisse schlecht spielen, an der Körperlichkeit liegt oder ob es eine Kopfsache ist. Und da meinte natürlich Manuel Neuer, wie er jetzt so ist, er kann ja nur für sich sprechen. Und körperlich ist er ja fit. Am Laufen liegt es bei ihm nicht. also im Endeffekt hat er ja dann quasi durchsickern lassen, dass es irgendwie eine Kopfsache sein muss. Ich weiß es nicht. Positive muss man mitnehmen. Zu null gespielt. Endlich mal wieder zu null gespielt. Führung über die Runden gebracht. Immer noch Tabellenführer. Dortmund auf 10 Punkte jetzt weg. Also auf 10 Punkte distanziert. Ja, vielleicht ist ein kleiner Wermutstropfen, dass Lewandowski was mit dem Oberschenkel hat. Vielleicht leichte Zerrung oder irgendwie sowas. Ich weiß es jetzt nicht genau. Aber ja, also es wird nichts Schlimmes sein. Er wird nicht lange draußen sein. Und ich meine, am Wochenende kann man ihn ja schon mal schonen. Da braucht man ja jetzt nicht unbedingt Robert Lewandowski. Aber dazu dann später nochmal mehr.
Das stimmt, ja.
Damit können wir gerne den Spieltag zumachen.
Ja.
Und wir liegen sehr gut in der Zeit. Sehr unglaublich.
Das freut mich. Echt, ja? Das ist ja unfassbar.
Ja, wir gehen auf die 50-Minuten-Marke zu.
Dass es sowas nochmal gibt.
hätte ich auch nicht gedacht. Das ist, ja, das müssen wir doch mal schaffen. Vielleicht schaffen wir es ja mal so Richtung Stunde. Das wäre mal ganz schön.
Dann, ich habe 3 Tore vorbereitet.
Ja, das freut mich.
Für dich?
Ja, oh, sehr gut. Aber auch für mich.
Und
freut
mich mehr. Wenn du soweit bist, dann würde ich starten mit Tor Nummer 1.
Gerne.
Der offensive Mittelfeldspieler treibt den Ball Höhe der Mittellinie voran. Der Verteidiger geht dazwischen, die Kugel springt aber direkt zum gegnerischen Offensivmann, welcher nun das Auge für den startenden Angreifer in halbrechter Position hat. Völlig blank steht dieser nun halbrechts im 16er und drischt das Leder links am Keeper vorbei ins Tor. Tor für...
Oh Gott, das kann ein bisschen länger dauern. Machen wir im Ausschlussprinzip. Oha. Leipzig war es nicht, München war es definitiv auch nicht. Über rechts, das kann Bielefeld auch nicht gewesen sein. Frankfurt, Demirovic, Chip, Younes auch nicht, Petersen sowieso nicht und das Eigentor war es ebenfalls nicht. So, wir gehen die Tore schon wieder aus. Das gibt's ja gar nicht. Köln, das 1-0 war es nicht. Das 1-1 von Schalke ist auch anders passiert. Das 2-1. Wie macht Tillmann den Ball rein? Kacke. Bjolek war es nicht, Wichos war es nicht. Hoffenheim, Grammaric Freistoß und Grammaric aus 5 Metern war es auch nicht. Das erste Tor, Rudi. Ah, das ist auch ähnlich gefallen, aber nein, das war Leverkusen war es auch nicht. Das kann ja nur das 2-1 von Köln durch Jan Thielmann gewesen sein.
Okay, ist das deine Antwort?
Lass mich nochmal nachdenken. Scheiße.
Wir haben ja fast alle Tore durch. Ich weiß nicht, ob du noch ein Spiel vergessen hast.
Leverkusen habe ich die Tore jetzt nicht gerade erzählt. aber die waren es.
Wolfsburg waren wir schon bei Mainz-Wolfsburg?
Ja, Bjolek okay, war der schon. Steckpass und.
Hatten wir schon durch.
Was war das? Das 1-0 war der lange Ball von Diaby. Brandt den Schlenzer aus 20 Metern. Und Wirtz, da kombiniert sich Leverkusen auf links gut durch. Und da ist auch der Stürmer noch mit dabei, mit Patrick Schick. Und da du jetzt keinen Stürmer erwähnt hast, würde ich sagen, ist es, ich logge ein, Jan Thielmann 2-1 Köln auf Schalke.
Das ist korrekt. Das war es, glaube ich, Stamboli, der vorher dazwischen geht, dann springt er direkt. Jetzt muss ich lügen, wer der Vorbereiter ist.
Elvis Rexbitscher ist der Vorbereiter. Okay, ja, ist gut.
Der dann den Ball spielt auf Thielmann, der dann okay. Völlig blank durchkommt.
Sehr gut. Er kloppt den links am Torwart vorbei. Das hätte ich nämlich jetzt zum Beispiel nicht sagen können.
Mittig ist er zwar, aber er drischt halt voll drauf. Ja. Ich glaube, da ist Fährmann schon chancenlos.
Du hättest mir sagen können, was du willst, wie er den reinmacht. Ich habe nichts vor Augen, wie er ihn dann wirklich reinmacht. Gute Auswahl auf jeden Fall. Gute Auswahl.
Aber da du jetzt im Grunde schon alle anderen Tore hier nach hast, das ist also, sehe ich meinen Job jetzt hier eigentlich schon als erledigt an. Ne? Also, aber gut.
Ja, das stimmt.
Dann Tor Nummer 2. Der Torabschlag kommt postwendend zurück. Nach dem verlorenen Kopfballduell im Mittelfeld landet der Ball beim Offensivspieler. Dieser hat das Auge für den startenden Angreifer und spielt einen langen, hohen Diagonalball hinter die Kette. Ballannahme und Abschluss am 16er. Keine Chance für den Keeper. Tor für
Bayern 04 Leverkusen. Diaby mit dem 1-0.
Das ist korrekt. Habe ich fast befürchtet, dass das ziemlich schnell geht. Befürchte ich auch bei Tor Nummer 3, aber schauen wir mal.
Okay.
Wunderbares Gegenpressing. Der Ball wird direkt halb rechts am Strafraum zurückerobert. Dort hat der Sechser viel zu viel Zeit und kann einen schönen Pass in die Schnittstelle auf den Stürmer spielen. Dieser ist nun ganz frei vor dem Tor und schließt mit rechts links am Keeper vorbei ins Tor ein. Tor für...
Der Sechser spielt den Pass. Arnold hat auf jeden Fall auf der 6 gespielt. Das würde schon mal hinkommen. Steckpass. Leipzig war Olmo, das ist kein Sechser. Bielefeld gab es keinen Steckpass. Bei Frankfurt der einzige mögliche Pass, den man da vielleicht so bezeichnen könnte, hat Zou gespielt und das war auch eher auf links. Hoffenheim, na, nee, das kann man auch nicht als Pass bezeichnen, das 2-0. ja, komm, das wird das 1-0 durch Bartosz Biolek von Wolfsburg in Mainz sein.
Auch das ist korrekt. Sehr gut.
Das war ein wunderschöner Pass von Maxi Arnold.
Das stimmt, ja.
Um das nochmal zu erwähnen.
Durchaus sehenswert.
Ja.
Sehr gut.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten habe ich das ja dann noch seriös runtergespielt.
Ja, ja. Ich denke auch.
Ja, dann ist damit mit dem Torspiel die Hinrunde auch abgehakt. Und wir starten mit der Rückrunde. Lass mich kurz schauen, da sind wir. Spieltag 18. Freitagabend. Fange ich doch mal an. Mit Gladbach gegen Borussia Dortmund. Borussia gegen Borussia. Schönes Spiel. Ich glaube, die Dortmunder werden ja zurückkommen aus ihrer kleinen Krise, die sie haben, nach dem Unentschieden gegen Mainz und der Niederlage in Leverkusen. Und sie werden in Gladbach gewinnen.
Okay. Ich denke, die beiden Mannschaften trennen sich unentschieden.
Okay.
Dann kommen wir zum Samstag in der Konferenz. Auch ein schönes Spiel, wie ich finde. Bayern 04 Leverkusen empfängt VfL Wolfsburg. Leverkusen hat gegen Dortmund gewonnen. Wölfe in Mainz. Ich denke tatsächlich, dass die Wolfsburger die Leverkusener schlagen und somit punktgleich in die Tabelle ziehen würden.
Hui. Okay. Es freut mich, dass du so tippst, weil ich tippe auf einen Heimsieg. Die Leverkusener gewinnen zu Hause gegen den VfL Wolfsburg.
Okay.
Das wird ein spannendes Spiel dann. Mit dem Tippergebnis auf jeden Fall noch eine Nummer spannender als so schon. Dann mache ich doch gerne gleich weiter mit meiner Meinung nach auch einem sehr spannenden Spiel. Die Freiburger empfangen zu Hause den VfB Stuttgart. Platz 9 gegen Platz 10. Eng zusammen. Die Stuttgarter haben Wamagituka und Gonzalez wieder zur Verfügung. Ja, die Freiburger weiß ich jetzt nicht so ganz, wie es da auf der 6 aussieht. Wahrscheinlich immer noch genauso schlecht wie gegen Frankfurt. Personaldecke sehr dünn. Aber ich glaube trotzdem, dass die Freiburger einen Unentschieden erkämpfen. Freiburg, Stuttgart, Unentschieden.
Ja, muss ich mich anschließen. Die beiden Mannschaften trennen sich unentschieden. Auch Tabellennachbarn 9 und 10 wird alles so bleiben. Ein Unentschieden zwischen Freiburg und Stuttgart. Dann Mainz empfängt RB Leipzig. Auch eine undankbare Aufgabe für die Mainzer, auch in der jetzigen Situation. Das gibt einen Auswärtssieg für die Leipziger.
Ja, also da kann ich mich ja nur anschließen. Ich sehe da auch keine Chance für die Mainzer, wenn die Leipziger das Tor ein bisschen besser treffen als am Mittwoch. Dann kann das auch sehr bitter werden für die Mainzer. Aber im Endeffekt gewinnt Leipzig in Mainz. So, bei mir geht es jetzt weiter mit Bielefeld gegen Frankfurt. Ich glaube, die Frankfurter setzen ihre ungeschlagene Serie in der Bundesliga im Januar 2021 fort und gewinnen in Bielefeld.
Muss ich auch so mitgehen. Ein Auswärtssieg für die Frankfurter.
Alright.
Augsburg, das letzte Spiel der Konferenz, Augsburg zu Hause gegen Union Berlin. Augsburg hat jetzt ein paar Spiele ineinander verloren, Union hat jetzt auch verloren in Leipzig, was aber jetzt auch vielleicht nicht direkt eingeplant war. Ich denke, die Unioner werden wieder gewinnen. und somit einen Auswärtssieg in Augsburg.
Ja, dem schließe ich mich an. Meinst du, sie laufen wieder an die 126 Kilometer?
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Das wäre auf jeden Fall wirklich ein sehr solides Pensum, was sie da abspulen, die Unioner. Ja. Aber ja, ich gehe auch mit dem Auswärtssieg der Berliner. Ja, und das ist auch das Stichwort für das Topspiel. Dort empfängt nämlich die Hertha aus Berlin Werder Bremen. Ja, der Verlierer hat Chancen, auf den Relegationsplatz zu rutschen. Beziehungsweise Bremen müsste schon arg unter die Räder kommen, damit sie von Köln überholt werden können. Boah. Ein Topspiel auf Augenhöhe auf jeden Fall. Ich glaube, die... Boah. Ich weiß nicht. Ja, doch, die Berliner finden zurück auf die Siegerstraße und gewinnen zu Hause gegen Bremen.
Okay. Ja, Topspiel auf Augenhöhe, beziehungsweise lassen wir das Topspiel mal weg, sagen wir einfach Spiel auf Augenhöhe ist genau das Stichwort, denn ich denke, die trennen sich unentschieden, die beiden Mannschaften.
Okay.
Sonntag. FC Schalke 04 auf Tabellenplatz 18 empfängt den Tabellenersten, den FC Bayern München um 15.30 Uhr. Tabellarisch eine klare Geschichte. Ich denke auch im Spiel dann eine klare Geschichte. Die Münchner können auch keine Zittersiege, vermute ich, und sie werden auf Schalke gewinnen.
Ja, also dann würde sich ja die Krise bei Bayern noch mehr zuspitzen. Die Krise, ne, in Anführungszeichen, weil ich meine, ergebnistechnisch sieht es ja immer noch solide aus. Ja. Aber wenn sie auf Schalke sich wieder zu irgendeinem Zittersieg hinreißen lassen, dann, ja, dann titeln die Blätter schon unglaubliche Dinge, kann ich dir jetzt schon garantieren. Aber ja, gibt's auch bei mir gibt es da einen ganz klaren Auswärtssieg der Münchner. So, dann schließen wir den Spieltag doch ab. Sonntagabend empfängt der 11. die TSG Hoffenheim, nämlich den 16. den 1. FC Köln. Beide unter der Woche gewonnen. Die Hoffenheimer mit André Kramaric wieder auf die Siegerspur gekommen, beziehungsweise auf die Siegerstraße. Und ich denke, das setzen sie fort und die Luft für Sebastian Hoeneß wird doch wieder entspannter. Muss ich doch wieder ein bisschen zurückrudern von letzter Woche. Vielleicht wird es auch wieder andersrum. Aber ich denke auf einen Hoffenheim-Sieg.
Ja, da schließe ich mich an. Hoffenheimer gewinnen zu Hause gegen den 1. FC Köln.
Ja, top.
Sehr gut. Haben wir, glaube ich, so gefühlt ein paar Spiele anders getippt auf jeden Fall, sodass es ein spannender Spieltag werden wird.
Ja, drei Stück.
Sowieso auch ein paar ganz gute Paarungen dabei mit Gladbach, Dortmund und Leverkusen-Wolfsburg, wie ich finde. Und ja, wenn du nichts mehr hast, dann würde ich das hier zumachen und wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und in dem Sinne, bis dahin, ciao.